Hier ist Radio DARC, die Stimme des deutschen Amateur-Radioclubs e.V. Wir senden unser Hauptprogramm sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 kW über die Anlagen der ORS in Wien. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast verbreitet. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist wieder eine neue Ausgabe von Radio DARC. Bei uns dreht sich alles um die spannende Welt der Technik und das mittlerweile zum 476. Mal. Das ist die Nummer der heutigen Ausgabe. Ich bin Colly Farrin und werde Sie durch das Programm führen. Die Raumfahrt und der Funk sind untrennbar miteinander verbunden. Das ist ja auch mehr als logisch, denn wie sonst will man mit Raumsonden und Astronauten kommunizieren, wie Bilder erhalten? Wir werfen daher heute einen genaueren Blick auf diese Techniken. Aber ich sag mal, rocken wir erstmal die Wellen, rocken wir die Welt. Radio DARC wird ja auch über unsere Kurzwelle in großen Teilen der Erde empfangen, bis nach Indien, China und Japan. Und dafür gibt's nun Status Quo mit ihrem Kulthit Rockin' All Over the World.
Giddy up and giddy up and get away. For we're going crazy and we're going today. Here we go. News aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein.
Heute mit diesen Themen. Sonnenfleck-Detektive gesucht. Kehrt Mega Sonnenfleck 3590 zurück? Reporter ohne Grenzen setzen eigenen Sender auf und DARC-Auslandsreferat sucht neue Mitarbeiter. Im späten 19. Jahrhundert entstand in Rom eine bemerkenswerte Sammlung von Sonnenbeobachtungsdaten. Seit dem vergangenen Jahr wurden die mehr als 5400 Zeichnungen, die im Astronomischen Observatorium Rom aufbewahrt werden, vollständig digitalisiert und stehen somit für die Forschung zur Verfügung. Die Auswertung dieses umfangreichen Materials stellt eine immense Herausforderung dar. Aus diesem Grund suchen die Forscherinnen und Forscher des italienischen Instituts für Astrophysik Helfer aus der Citizen Science Community. Über einen Zeitraum von mehr als 3 Jahrzehnten beobachtete der Jesuitenpater und Astronom Angelo Secchi und seine Mitarbeiter regelmäßig die Sonne vom neu errichteten Observatorium der Jesuitenschule Collegio Romano aus. Ihre Beobachtungen wurden fast täglich in Bleistiftzeichnungen festgehalten, auf denen sie mit präzisen Strichen die Größe, Form und Position aller dunklen Flecken markierten, die sie durch ihre Teleskope erkennen konnten. Durch die Analyse dieser historischen Aufzeichnungen könnte man ein besseres Verständnis dafür entwickeln, wie aktiv die Sonne in der Vergangenheit war und welche Auswirkungen dies auf zukünftige Ereignisse haben könnte. Die Sonnenflecken beeinflussen auch maßgeblich die Funkwetterverhältnisse. Wenn wir heute auf die Sonne schauen, sehen wir nur eine Momentaufnahme, einen winzigen Ausschnitt in ihrem schon 4,6 Milliarden Jahre währenden Leben. Erst ein Blick zurück in die Geschichte der Sonne hilft uns einzuschätzen, zu welchem Verhalten unser Stern prinzipiell fähig ist und was in Zukunft möglicherweise von ihm zu erwarten ist. Ab sofort stehen daher auf der sogenannten Suniverse-Plattform mehr als 15.000 Bilder zur Verfügung, die Ausschnitte aus den historischen Zeichnungen in Rom zeigen. Jeder Ausschnitt zeigt Gruppen eng benachbarter und oft recht kleiner Sonnenflecke. Die Forscher hoffen auf eine große Anzahl von Sonnenfleckdetektiven. Um zuverlässige Daten zu erhalten, ist es wichtig, dass möglichst viele Laienforscher jeden Bildausschnitt bearbeiten. Die Bilder bleiben ein Jahr lang zugänglich. Suniverse ist eine Plattform für Forschungsprojekte, die die Mitarbeit von Laien, sogenannten Citizen Scientists, nutzen. Das Portal wird von der Citizen Science Alliance betrieben, einer Organisation, die Vertreter von 7 renommierten Forschungs- und Bildungseinrichtungen umfasst. Die US-Wetterbehörde NOAA berichtet, dass die aktive Region mit der Nummer 3590 auf der anderen Seite der Sonne mit Hilfe der Helioseismologie beobachtet werden konnte. Dies könnte bedeuten, dass sie immer noch aktiv ist, wenn sie schon bald, dann mit neuer Bezeichnung versehen, auf die uns zugewandte Seite der Sonne zurückkehrt. Diese aktive Region ist riesengroß, mehrfach größer als die Erde und verursachte am 22. Februar eine gigantische Sonneneruption der Größe X6. Diese war die größte und heftigste seit vielen Jahren. Sonneneruptionen werden nach ihrer Stärke klassifiziert. Die schwächsten Ausbrüche zählen zur Klasse B, es folgen die Klassen C und M. Die heftigsten Sonneneruptionen werden der X-Klasse zugeordnet. Innerhalb jeder Klasse gibt es Werte von 1 bis 9. Nur die X-Klasse ist nach oben nicht beschränkt. Die Helioseismologie ist ein wissenschaftlicher Zweig der solaren Astrophysik, der sich mit der Eigenschwingung der Sonne befasst und daraus Erkenntnisse über ihren inneren Aufbau gewinnt. Die Organisation Reporter ohne Grenzen will mit dem neuen Programm Svoboda die Menschen Russland unabhängig informieren. Hierfür hat die Organisation Anfang März ein satellitengestütztes Programm mehrerer Radio- und Fernsehsender offiziell gestartet. Das Projekt mit dem Namen Svoboda, das steht russisch für Freiheit, solle den Beweis erbringen, dass Demokraten unabhängigen Journalismus exportieren und die Logik der Propaganda umkehren können, erklärte die Organisation hierzu bei einer Pressekonferenz im Europaparlament. Das Programm soll vor allem von russischen Journalisten gestaltet werden, die nach Beginn des Ukraine-Krieges ins Exil gehen mussten. Das russischsprachige Angebot umfasst laut den Entwicklern zunächst 9 Radio- und Fernsehsender, darunter Radio Sacharow und Novaya Gazeta Europa, und richtet sich an Menschen in Russland, in Belarus und in den russisch besetzten Gebieten der Ukraine. Es sollen mit diesen Sendern wahrheitsgemäße, unabhängige Informationen transportiert werden. Die Vizepräsidentin der EU-Kommission, Vera Jourova, lobte das Svoboda-Projekt als Instrument zur Bekämpfung von Desinformation. Bislang habe die EU in diesem Informationskrieg versagt, räumte sie ein. Finanziert wird das Medienprojekt der Freiheit von einer französischen Nichtregierungsorganisation. Für die Übertragung kann auf die Kapazitäten des französischen Satellitenbetreibers Eutelsat zurückgegriffen werden. Die Verbreitung über Satelliten hat den Vorteil, dass sie praktisch nicht gestört werden kann, da die Signale von oben aus dem Weltraum kommen. Viele Millionen russische Haushalte können nun mit einer handelsüblichen, einfachen Satzschüssel unabhängige und wahrheitsgemäße Nachrichten empfangen. Für die anfallenden Tätigkeiten im DARC-Referat Ausland werden neue ehrenamtliche Mitarbeiter gesucht. Das Referat berät Funkamateure bei Fragen zu Gastlizenzerteilungen, vertritt den DARC auf internationalen Veranstaltungen und ist weltweit in der Amateurfunkgemeinschaft bestens vernetzt. Von Vorteil sind gute Sprachkenntnisse in Englisch, in Wort und Schrift, aber auch Kenntnisse in anderen Fremdsprachen sind willkommen. Vakant sind derzeit Koordinatoren für Nordamerika und die Karibik sowie für arabischsprachige Länder. Das Referat Ausland des DARC freut sich über Interesse an der Mitarbeit. Zur Kontaktaufnahme wenden Sie sich am besten mit einer kurzen E-Mail an den Referenten Thomas Frede, Delta Foxtrot 2 Oscar Oscar unter Delta Foxtrot 2 Oscar Oscar @darc.de. Weitere Informationen zum Auslandsreferat und seinen Tätigkeiten finden Sie auf der DARC-Webseite. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt für Sie. Nun, bevor wir uns mit diversen Techniken im Zusammenhang mit der Mondfahrt beschäftigen, lassen wir es nochmal so richtig fetzen. Hier ist guter alter Rock'n'Roll aus dem Jahr 1958. Hier ist Sandy Nelson mit Drum Stomp. Der Deutsche Amateur Radio Club sendet jede Woche ein DX-Magazin auf Kurzwelle 6070 kHz. DX-Meldungen, Technik und aktuelle Berichte aus der Funkwelt. Schalten Sie ein. Infos unter www.darc.de.
Technik, Wissenschaft, Forschung. Interessantes mit Wolf-Dieter Roth.
Nun ist die erste Amateurfunkstation auf dem Mond gelandet. Na ja gut, Amateurfunkstation ist etwas übertrieben. Es sitzt dort kein Astronaut am Mikrofon. Tatsächlich empfängt die Station auch gar nicht. Sie sendet nur, es ist also eine Barke. Eine japanische Barke. Japan hat ja ein kleines Mondlandedemonstrationsfahrzeug auf den Mond geschickt, das sich SLIM Slim nennt. Das landete am 20. Januar 2024 erfolgreich auf dem Mond. Und damit ist Japan das fünfte Land der Welt, dem eine weiche Landung geglückt ist. So wie manche Mondrakete mehrere Stufen hat, hat auch diese Sonde mehrere Stufen. Da wurden zwei kleinere Teile noch vor der Landung von Slim abgesetzt. LEV-2 sammelt Daten, während sich die Sonde auf der Mondoberfläche bewegt. Und LEV-1 empfängt die Daten und sendet sie dann als Barke auf 437,41 MHz im 70 cm Amateurfunkband mit 1 Watt. Das eine ist also so eine Art Mondrover, und das andere ist ein kleines Amateurfunkrelais. Also insofern empfängt sie schon, aber nur von LEV-2, nicht von der Erde. Mit dem 1 Watt will man dagegen durchaus bis zur Erde kommen. Dem Sender, der in LEV-1 verbaut wurde, wurde offiziell eine Amateurfunklizenz zugeteilt und die japanische Raumfahrtbehörde JAXA hat nun mitgeteilt, dass das Ganze auch tatsächlich funktioniert hat. Das Rufzeichen ist JS1YMG. Allerdings wird man den Sender kaum empfangen können. Es gibt ein Energieproblem. Das hat erstmal nur kurz funktioniert und die Sonde muss erst wieder genügend ins Sonnenlicht geraten, um wieder Energie zum Senden zu haben. Deswegen hat es bisher auch nicht mit einer geplanten Bildübertragung geklappt. Immerhin ist das Ganze überhaupt unbeschädigt gelandet und konnte eingeschaltet werden. Die Lizenzurkunde hat natürlich genau den Standort definiert. Die Lizenz gilt ja nicht einfach für irgendwo, sondern die gilt wirklich nur für den Mond, also die Mondumlaufbahn. Als Bahnelemente des Mondes sind Bahnneigung 5,2 Grad, Umlaufzeit 39,214, Perigeumshöhe 360.000 Kilometer und Apogeumshöhe 405.000 Kilometer angegeben. Sollte sich der Mond nicht dran halten, ist die Lizenz nicht mehr gültig. Das wäre dann allerdings das kleinste Problem. Daniel Estewitz, EAS4GP, hat die Methode übrigens dokumentiert, wie man die Signale dekodieren kann. Rufzeichen und Daten sind in hexadezimaler Form hinterlegt. Aber wie gesagt, das Ganze ist ein bisschen theoretisch. Es ist eigentlich ein toller Erfolg, aber als DX empfangen kann man diese Sonde leider nicht wirklich. Dazu ist sie zu selten aktiv und 1 Watt auf diese Entfernung sind nicht so ohne weiteres aufzunehmen. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta.
Attention all astronauts, please report to the rocket ship and prepare yourselves for blastoff. Thank you.
Zoom, 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 we're going to the moon. Zoom, 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 we're going to the moon. If you wanna take the trip, climb aboard my rocket ship. Zoom, 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 we're going to the moon. Climb aboard my rocket ship. Zoom, zoom, zoom. We're going to the moon.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have blast off.
Nummer 5, Slim lebt. Wir haben ja von der japanischen Mondsonde Slim berichtet, die eine eigene Amateurfunklizenz hat und als Barke vom Mond aus senden kann. Besser gesagt könnte. Sie hat ein Energieproblem, Slim ist schief gelandet, ist sozusagen etwas auf die Fresse geflogen bei der Landung. Dadurch produzieren die Solarzellen kaum Strom und die ganze Geschichte musste nach wenigen Stunden abgeschaltet werden. Technisch hat das System die Landung aber gut überstanden. Ende Januar konnte dann zumindest doch noch ein verschwommenes Bild übertragen werden und im Februar, als die Sonde wieder im Sonnenlicht war, gelang ein Kommunikationsversuch der japanischen Weltraumagentur und es konnte nochmal ein Mondbild übertragen werden. Allerdings hat man dann festgestellt, dass die Funkanlage in der Mondmittagshitze, der Tag dauert dort ja einen Monat lang, auf über 100 Grad aufgeheizt wurde mit dem Risiko, dass sie beim weiteren Senden kaputt gegangen wäre. Deswegen hat man zunächst wieder alles schnell abgeschaltet und will einen weiteren Sendeversuch erst starten, wenn die Sonde wieder mehr in den Mondschatten gerät und abkühlt. Das hat dann natürlich den Nachteil, dass dann der Akku nicht mehr geladen wird, weil dann die Solarzellen keine Sonne mehr haben. Es ist also klar, dass man dann vielleicht nur einmal im Monat kurz senden kann und nicht so, wie man es ursprünglich vorhatte. Aber immerhin. Solange die Elektronik der Sonde das überhaupt mitmacht, denn diese Temperaturwechsel sind enorm, wird man es versuchen. Aber das Problem besteht generell, weiche Landungen auf dem Mond sind und bleiben schwierig. Den Amerikanern erging es nicht besser. Odysseus, die erste US-Mondlandung im Februar 2024 nach Apollo 17 von 1972, ist ja gleichzeitig auch die erste privat finanzierte Mondmission. Und auch hier gelang zwar die weiche Landung, aber ein Bein der Sonde ist gebrochen, sodass sie auch umgefallen ist und die Solarzellen auch nicht die erhoffte Leistung liefern. Das Ergebnis ist dasselbe, man musste erstmal abschalten und konnte nur ein Bild noch schnell übertragen. Genauso wie die Amerikaner setzen auch die Russen deswegen wieder auf Atomenergie. Nicht nur wie früher ein Radionuklidgenerator, also sprich radioaktives Material, das Wärme erzeugt und damit Strom, sondern ein richtiger Atomreaktor soll zum Mond fliegen. Wenn der umfällt, läuft er trotzdem. Wenn der aufbricht, läuft er auch trotzdem, dann ist halt der Mond verstrahlt. Und wenn beim Start was schief geht, na, wollen wir nicht tiefer einsteigen. Eigentlich sollte man meinen, dass wir aus dieser naiven Phase der Raumfahrt heraus sind, wo man über solche Sachen nicht nachdenkt. Mir zumindest ist dann ein Gerät mit Solarzellen lieber, auch wenn das, wenn's umfällt, nicht mehr gut funktioniert. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta. DARC Radio, your favorite station. I've been breaking you so down. Don't think you can make it. Every night is a showdown. Every day you just fake it. Let me show you. Bei uns in Deutschland ist man froh, wenn man überhaupt DSL bekommt. Glasfaser bekommen nur ganz wenige Auserwählte. Doch jetzt soll ein Glasfasernetzwerk auf den Mond verlegt werden. Ja gut, das hat dann zumindest den Vorteil, dass es wohl nicht von Schiffen zerlegt wird, wie es auf der Erde passiert, nur von Meteoriten. Aber wozu eigentlich? Der Bedarf an Ferngesprächen oder schnellem Internet dürfte auf dem Mond ja bislang noch ziemlich gering sein. Das hat einen anderen Grund. Man will mit dem Netzwerk Erdbeben bzw. in dem Fall Mondbeben detektieren. Die Seismometer, die die Apollo-Astronauten zwischen 1969 und 1976 auf dem Mond platziert haben, sollen mittlerweile tausende seismischer Ereignisse auf der Erde zugewandten Seite des Mondes registriert haben, darunter flache und tiefe Mondbeben oder Meteoriteneinschläge. Warum nur auf der Erde zugewandten Seite des Mondes? Ja, ganz einfach, von der anderen Seite aus kann man ja nicht zur Erde funken. Es hätte keinen Sinn gehabt, dort etwas zu hinterlassen. Sonst hätte man dort gerne schon ein Radioteleskop eingerichtet, in einem Mondkrater. Das hätte den Vorteil, dass es dann überhaupt nicht von irdischen Funkausstrahlungen gestört wird. Es hätte aber halt auch den Nachteil, man könnte die Signale nicht zur Erde bringen. Und das wäre jetzt durchaus ein Grund für ein Glasfasernetzwerk. Man könnte dann auch auf der erdabgewandten Seite des Mondes Messstationen aufbauen und eben ein Radioteleskop. Der ursprüngliche Grund, Glasfasern auf dem Mond zu verlegen, ist aber ein anderer. Es gibt da die Technik namens Distributed Acoustic Sensing. Da wird das Glasfaserkabel selbst für die Messung verwendet. Wenn das erschüttert oder gar gedehnt wird, entstehen kleine Schwankungen des Brechungsindexes der Faser. Es wirkt sich auf die Rayleigh-Streuung aus und damit auf das Signal. Man kann also feststellen, ob die Glasfaser irgendwie bewegt wird. Allerdings funktioniert das am besten über Entfernungen von 100 Kilometer oder länger. So eine Leitung auf den Mond zu verlegen, ist dann doch etwas eine Herausforderung. Die ganzen Mondfahrzeuge haben bislang keinen Kilometer geschafft. Aber wie gesagt, es wäre interessant, einerseits zur Bebenmessung und andererseits, um die erdabgewandte Seite des Mondes zu erreichen. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta.
On the moon, she didn't compromise. When she took off that cold afternoon, heading for the northern skies, I told her I could come, that I could come.
I could come along.
She would come along.
Technik auf Radio DARC. Verstehen, was dahinter steckt.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben gerade von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta einige Beiträge zu diversen Mondprojekten gehört. Unser Erdtrabant rückte ja in letzter Zeit wieder vermehrt in das Interesse der Wissenschaft. In wenigen Jahren soll bekanntlich wieder eine bemannte Mondstation namens Artemis erfolgen. Recht spektakulär ist auch die Tatsache, dass es seit einigen Wochen eine Amateurfunkbarke auf der Mondoberfläche gibt. Die japanische Sonde namens SLIM hat sie dorthin befördert und mit 1 Watt sendet sie im 70 cm Amateurfunkband. Nicht weniger spektakulär sind Pläne, auf dem Mond ein Glasfaserdatennetz aufzubauen. Dieses soll die Messdaten von Seismographen an einen Rechner übermitteln. Doch bei all diesen interessanten Plänen für die Zukunft, wie hat das angefangen? Die ersten Mondmissionen sind schon lange her. Es war im Jahr 1969, dass die Menschheit erstmals einen kühnen Traum verwirklichen konnte und zum Mond flog. Es war ein Weltereignis, das Gänsehaut erzeugte, als der Astronaut Neil Armstrong als erster Mensch und auch als erstes Lebewesen seinen Fuß auf den Erdtrabanten setzte. Aus heutiger Sicht war es eher ein Wunder, dass die Apollo-Missionen überhaupt funktionierten. Heute hat jedes Smartphone mehr Rechenkapazität als die Großrechner, die damals die Mission steuerten. Interessant ist auch die Frage, wie im Jahr 1969 die Kommunikation zwischen Erde und Mond aussah. Was war die eingesetzte Technik? Welche technischen Details gab es? Das möchte ich Ihnen in den nächsten Minuten einmal näher bringen. Sie werden sich wohl fragen, wie man überhaupt an solche Informationen gelangt. Nun ganz einfach, dazu muss man sich nur die Mühe machen, die technischen Spezifikationen der NASA zu durchsuchen und auszuwerten. Diese sind alle öffentlich auf einer Webseite zugänglich. Dort findet man unter anderem ein 88-seitiges PDF-Dokument mit dem Titel NASA Technical Notes Unified S-Band Communication Techniques for Apollo. Und da steht alles drin, was den Funkamateur so interessiert. Oder die Funkamateurin. Wenn man sich das mal anschaut, kommt man aus dem Staunen nicht heraus. Digitaltechnik war anno 1969 noch ein komplettes Fremdwort. Alles musste analog gemacht werden, mit einem irren Aufwand. Bei den damaligen Weltraummissionen gab es eine Vielzahl von Kommunikationserfordernissen. So wollte man neben der Sprechfunkverbindung auch ein Ortungssignal haben, um die genaue Position, Kurs und Geschwindigkeit der Raumfahrzeuge verfolgen zu können. Daneben brauchte man Telemetrie zur Übertragung von technischen Parametern in beiden Richtungen, von biomedizinischen Daten wie Blutdruck und Herzfrequenz und auch Fernsehübertragungen sollten möglich sein. Und nicht zu vergessen auch Ersatzsysteme für Notfälle oder technische Defekte. Bis zu den Gemini-Flügen hatte man für all diese Aufgaben jeweils eigene parallele Systeme installiert, bei Apollo war das anders. Da verwendete man erstmalig ein sogenanntes USB-System. Unter USB ist nicht etwa Upper Sideband zu verstehen, wie wir Funkamateure meinen würden, sondern Unified S-Band System. Das heißt, man hat damals erstmalig alle Kommunikationskanäle in einen Sender integriert und zusammen ausgesendet. Das hat die Technik erheblich vereinfacht und auch verbilligt.
I'm at the foot of the ladder. The LAM footbeds are only depressed in the surface about 1 or 2 inches. Although the surface appears to be very, very fine-grained as you get close to it, it's almost like a powder. Ground mass is very fine. I'm going to step off the LAM now. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Und wie funktioniert das? Mit Subträgern. Von der Bodenstation zum Raumfahrzeug wurde ein Träger auf der Frequenz 2106,4 MHz ausgesendet. Dieser war mit 2 Subträgern versehen. Bei 30 kHz gab man FM-Modulation drauf, um die Sprache des Capcom übertragen zu können. Bei 70 kHz wurde eine Phasenmodulation draufgesetzt, um Telemetrie und Steuersignale an das Raumschiff übertragen zu können. Mit 1 kHz Synchron und 200 Boot Übertragungsrate. Interessant war auch, dass der Hauptträger selbst mit 2 Tönen phasenmoduliert wurde, einer mit 70 Millisekunden und einer mit 5,4 Sekunden. Diese wurden vom Raumfahrzeug aufgenommen und umgehend wieder zur Erde zurück abgestrahlt. Damit konnte man über Laufzeit und Phasenlage die genaue Position der Kapsel ermitteln und auch die Geschwindigkeit über die Dopplerverschiebung. Man mag es kaum glauben, aber das gelang auf einige Meter genau. Ein Blick auf die Antennentechnik ist nicht minder interessant. Für den Uplink von der Erde zum Raumschiff bediente man sich des sogenannten Deep Space Networks. 3 Bodenstationen waren so über die Erde verteilt, dass eine Station ständig Sichtkontakt zum Mond hatte. Die Standorte sind in den USA, in Spanien und Australien. Dieses Deep Space Network gibt es übrigens noch heute und dient nach wie vor der Kommunikation mit diversen Raumsonden. Auch die 1977 gestartete Raumsonde Voyager 1 kann damit immer noch empfangen werden. Mit 23 Milliarden Kilometer ist sie das am weitesten von der Erde entfernte, menschengemachte Objekt. Zum Vergleich, der äußerste Planet Pluto ist maximal 7,5 Milliarden Kilometer von uns entfernt. Für die Kommunikation mit Apollo standen an den 3 Deep Space Standorten mehrere Parabolspiegel mit 10 und 26 Meter zur Verfügung. Der Antennengewinn beträgt 43 Dezibel, die Ausgangsleistung der Sender über ein Klystron immerhin 20 Kilowatt. Zusammen mit dem Antennengewinn kann man so eine effektive Strahlungsleistung von 400 Megawatt erzeugen. Das ist schon eine ganze Menge und sorgt für ein sattes Signal auf dem Mond. Ein Blick lohnt auch auf die Empfangsseite. Dort kam ein sogenannter parametrischer Vorverstärker zum Einsatz. Er hatte eine Rauschzahl von 1,7 Dezibel. Trotz gigantischen Aufwands und Kühlung mit flüssigem Stickstoff muten diese 1,7 Dezibel für heutige Verhältnisse nahezu lachhaft schlecht an. Selbst wir Funkamateure können heute mit sogenannten Gallium-Arsenid-Fett-Vorverstärkern in Amateurtechnik leicht Rauschzahlen von 0,2 und weniger Dezibel erreichen. Solche Geräte kosten etwa 200 Euro. Was vor 50 Jahren Zehntausende kostet, kann sich heute jeder Amateur leisten. Wie sah nun die Funktechnik in den Raumfahrzeugen selbst aus? Höchst interessant, und das erkläre ich gleich. Remember the good old 1980s. When things were so uncomplicated, I wish I could go back there again. And everything could be the same. I've got a ticket to the moon. I'll be leaving here any day soon. Yeah, I've got a ticket to the moon. But I'd rather see the sunrise in your eyes. Got a ticket to the moon. I'll be rising high above the earth so soon. And the tears I cry might turn into the rain that gently falls upon your window. You'll never know. Thank you. Sie hören Radio DARC. Wir betrachten heute die Funktechnik auf den Apollo-Raumschiffen. Bisher hatte ich Ihnen erklärt, wie die drei Bodenstationen ausgestattet waren. Nun aber zu den Raumfahrzeugen selber. Die Funkmodule an Bord waren etwa so groß wie eine Schuhschachtel, basierend auf dem Design des Jet Propulsion Lab. Alles diskret aufgebaut und offen verdrahtet wie in einem alten TV-Gerät. Das Goddard Space Center war ebenso in die Entwicklung involviert wie die Herstellerfirma Collins, die die Hardware der Funktechnik aufgebaut hat. Älteren Funkamateuren wird dieser Name noch in einem anderen Zusammenhang ein Begriff sein. Collins war auch als Hersteller von Amateurfunkgeräten bekannt. Die Ausgangsleistung erzeugte eine Wanderfeldröhre mit gerade mal 20 Watt Output. Das genügte aber durchaus. Gesendet wurde auf der Trägerfrequenz 2287,5 MHz für das Kommandomodul und auf 2282,5 für die Mondfähre. Auch an Bord der Raumfahrzeuge bediente man sich eines Systems von Unterträgern, um alle gewünschten Informationen auf den Hauptträger draufzupacken. Bei 1,25 MHz übertrug man den Sprachkanal und verschachtelte darin 7 Kanäle mit den biometrischen Daten der Astronauten. Für die Telemetrie bediente man sich 1,024 MHz phasenmoduliert mit 51 Kilobit pro Sekunde. Kaum schneller als ein analoges Telefonmodem aus den 90er Jahren, aber es galt damals als äußerst fortschrittlich. Interessant ist natürlich auch die Übertragung eines Fernsehbildes. Sowohl von Bord des Kommandomoduls als auch von der Mondfähre aus war es möglich, Live-Fernsehbilder zurück zur Erde zu senden. Wir erinnern uns sicher alle noch an die schemenhaften Schwarz-Weiß-Bilder, die uns in der denkwürdigen Nacht des 21. Juli 1969 erreichten und die Neil Armstrong zeigten, wie er als erster Mensch den Mond betrat. Wie sie übertragen wurden? Mit einem FM-Hilfsträger und 50 kHz Bandbreite. Gerade mal 320 Zeilen Auflösung schaffte man mit diesem Kanal bei 10 Bildern pro Sekunde. Lachhaft wenig im Vergleich zu einem Standard-Fernsehbild, das es im Jahr 1969 auf immerhin schon 620 Zeilen bei 25 Bildern pro Sekunde brachte. Allerdings brauchte man dafür 6 MHz Bandbreite. Interessant ist auch die Konvertierung auf das Standard-TV-Format. Es wurde einfach ein Bildschirm mit der Übertragung vom Mond mit einer Standard-Fernsehkamera abgefilmt, um es an die weltweiten Zuschauer weiterleiten zu können. Noch ein interessantes Detail am Rande. Es war auch möglich, den Hauptträger der Raumfahrtfunkgeräte mit einer Morsetaste zu tasten. Im Falle eines Defektes wäre es den Astronauten auf diese Weise möglich gewesen, mit Morsecode eine Notkommunikation mit der Erde aufzunehmen. Die Raumfahrer mussten hierzu aber eben das Morsen auch beherrschen, aber der Notfall trat nie ein. Ein Blick nun auf die eingesetzten Antennen. Sowohl das Kommandomodul als auch die Mondfähre hatten eine ganze Reihe von Antennen, 4 Rundstrahler und 4 Parabolspiegel mit hohem Gewinn. In der Mondfähre gab es zusätzlich noch rundstrahlende VHF-Antennen. Diese dienten der Kommunikation mit den Astronauten auf der Mondoberfläche. In ihrem Tornister war ein VHF-Duplex-Funkgerät auf 296 MHz und 1 Watt Sendeleistung eingebaut. Das Signal ging von den Raumanzügen in das Landemodul und von dort aus umgesetzt auf 2282 MHz zurück auf die Erde. Eine Relaisfunkstelle gewissermaßen. Immer wieder gab es nach den Mondmissionen Gerüchte, dass dies alles gar nicht stattgefunden habe. Verschwörungstheoretiker behaupten bis heute, dass die Amerikaner nie auf dem Mond gewesen seien und alles eine große inszenierte Lüge war. Aber man kann diese Argumente definitiv widerlegen, und zwar durch einige Funkamateure. Diesen gelang es nämlich, die Signale der Raumfahrzeuge von Apollo 15 auf 2,2 GHz zu empfangen. Im Juni 1972 erschien im US-Magazin QST ein Artikel von Richard Knadel, Kilo 2 Romeo India Whisky, und Paul Wilson, Whisky 4 Hotel Hotel Kilo, in welchem vom Direktempfang der Mondsignale auf 2287 MHz durch Funkamateure berichtet wurde. Eingesetzt hierzu wurde die Erde-Mond-Erde-Anlage, nämlich ein 3 Meter Parabolspiegel und ein Konverter in das 2 Meter Band. Einige Monate später konnten die beiden Funkamateure sogar das Direktsignal des Mondlanders von Apollo 16 empfangen und am Doppler-Effekt nachweisen, wann es aufhörte, sich zu bewegen. In diesem Moment war das Modul auf dem Mond gelandet. Ebenso empfingen sie das starke 20 Kilowatt Uplink-Signal auf 2101 MHz, das vom Mond reflektiert und zur Erde zurückgeworfen wurde. Erde, Mond, Erde in der Raumfahrt sozusagen. Und last but not least auch die gerade mal 1 Watt starken Signale der wissenschaftlichen Geräte, die auf dem Mond zurückgelassen wurden, konnten ebenfalls von diesen Funkamateuren nachgewiesen werden. Für alle, die denken können, ist die Verschwörungstheorie hiermit endgültig vom Tisch. Dass man Verschwörungstheoretiker nicht überzeugen kann, ist ein anderes Thema. Wie man sieht, haben die Funkamateure schon immer bei solchen Sachen gerne mitgemischt. Bis heute. Schlagzeilen machte vor 2 Jahren ein deutscher Amateur, Reinhard Kühn, Delta Kilo 5 Lima Alpha, der mit seiner Erde-Mond-Erde-Station die unbemannte chinesische Mondmission Chang'e 4 technisch unterstützte. Wir können gespannt sein, was die sogenannte Artemis-Mondmission in ein paar Jahren bringen wird. Und auch geplante bemannte Mars-Missionen. In beiden Fällen sollen diesmal sogar Astronauten involviert sein, die über eine Amateurfunklizenz verfügen. Es bleibt spannend. Eva Maria, DG9 MFG.
Technik auf Radio DARC. Verstehen, was dahinter steckt.
Ja, der Mond und die Mondfahrt. Diese ist in letzter Zeit wieder vermehrt in den Blickpunkt der Wissenschaft gerückt. Seit einigen Wochen gibt es jetzt sogar eine Amateurfunkbarke auf der Mondoberfläche. Diese sendet im 70-Zentimeter-Band. Dort oben im UHF-Bereich spielt die Ionosphäre der Erde keine Rolle mehr für die Wellenausbreitung. Ganz anders dagegen auf der Kurzwelle, denn da ist sie alles entscheidend. Sie reflektiert die Wellen um den Erdball herum. Und wie gut oder schlecht das momentan genau geht, das erzählt uns nun wieder unser Funkwetterspezialist Christian Reiber, Delta Lima 8, Mike Delta Whisky vom HF-Referat des DARC.
Nun ja, Conny, auch solche Signale lassen sich durchaus von der Ionosphäre beeindrucken. Für ein Zurückbrechen eines Signals zur Erdoberfläche reicht es natürlich nicht mehr, aber ein bisschen den Signalweg verbiegen geht schon. Und vor allem werden Amplitude und Phase eines Signals beeinflusst. Diesen Effekt kennt man als Zintillation und er kann zum Beispiel die Signale von Navigationssatelliten so verändern, dass die Genauigkeit der Positions- oder Zeitbestimmung leidet, im Extremfall sogar verhindert wird. Und diese Navigationssatelliten senden noch ein ganzes Stück höher als UHF, nämlich im sogenannten L-Band zwischen 1 und 2 GHz. Der Effekt wurde sogar bis über 10 GHz beobachtet. Deswegen werden die Signale von GPS, Galileo und Co. auch von einer ganzen Armada von Bodenstationen gemessen, um feststellen zu können, in welchem Gebiet diese Navigationsdienste wie stark in ihrer Qualität eingeschränkt sind. Das Ausmaß dieser Einflüsse hängt dabei von einer ganzen Reihe von Faktoren ab, zum Beispiel von der geografischen Breite. Da sind die mittleren Breiten interessanterweise weniger stark betroffen als polare und tropische Regionen. Daneben gibt es tägliche und saisonale Veränderungen und einmal mehr mischen auch die geomagnetische Unruhe und die Sonnenaktivität mit. Letztere ist ja derzeit auf einem hohen Niveau und in der letzten Woche nach ihrem kleinen Durchhänger wieder kräftig angestiegen. Beim Flux ging es von unter 130 Einheiten hoch auf über 180. Das lag vor allem an einer sehr aktiven Region, Nummer 3615. Unsere ehemalige Monsterfleck-Region ist übrigens auch wieder da. Sie firmiert jetzt unter 3614, ist etwas geschrumpft, hat aber immer noch das Potenzial für starke Flares. Deren Zahl ist wieder deutlich angestiegen und seit Montag gehören M-Flares wieder zum Tagesgeschäft. Unterstützung kommt von weiteren aktiven Regionen, die dieser Tage von der Sonnenrückseite hereindrehen, sodass der Flux nächste Woche bei mindestens 160 Einheiten gesehen wird. Das Erdmagnetfeld zeigte sich davon zunächst unbeeindruckt. Die letzte Woche begann mit der rekordverdächtig ruhig, wie im Aktivitätsminimum. Am Donnerstag war damit aber Schluss. Zwei koronale Masseauswürfe sorgten für einen leichten Magnetsturm. Dieses Wochenende sollte einigermaßen ruhig verlaufen, danach sorgt ein koronales Loch wieder für ein angeregtes Magnetfeld. Und aufgrund der angestiegenen Sonnenaktivität werden weitere Störungen wieder zunehmend wahrscheinlich. Die mittägliche Muff bleibt bei oder über 30 MHz, aber eine leichte Abwärtstendenz deutet sich bereits an. 10 Meter braucht nach Sonnenaufgang 2 bis 3 Stunden, um zu öffnen. Die mittleren Bänder bleiben dafür abends länger nutzbar. 30 Meter weiterhin die ganze Nacht. Auf 6 Meter sind jetzt die besten TEP-Bedingungen, also besondere Ausbreitung auf Pfaden, die in südliche Richtung den Äquator kreuzen. Und da war noch was. Richtig. Willkommen im Frühling. Der Tag ist jetzt länger als die Nacht. Und gleich reden wir auch wieder vom Sommer, denn jetzt sollte man das 10-Meter-Band nochmal nutzen, bevor dort die Sommerpause beginnt. Und Sporadik E wird schon langsam auch wieder ein Thema. Good DX.
Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateurradioclubs e.V. im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2, November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 kW. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast weiterverbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gerne eine QSL-Karte. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio@darc.de. Nochmal radio@darc.de. Das Redaktionsteam freut sich auf Rückmeldungen unter radio@darc.de oder auf Facebook unter DARC e.V. Auf Wiederhören. Moin, tschüss. Servus und 73 gut DX. Bis zum nächsten Mal.